Ein Banknotendiebstahl löst eine Wette aus. Phileas Fogg hatte sein Haus in der Savile Row um 11:30 Uhr verlassen, nachdem er den rechten Fuß 565 Mal vor den linken und den linken 566 Mal vor den rechten Fuß gesetzt hatte, langte er im Reformclub an. Dort verfügte er sich sogleich nach dem Speisesaal, dessen 9 Fenster auf einen schönen Garten hinaussahen, in dem das Laub der Bäume schon die goldene Färbung des Herbstes zeigte. Um 12:47 Uhr stand Phileas Fogg vom Frühstückstisch auf und lenkte seine Schritte nach dem großen Salon, einem verschwenderisch eingerichteten Raum. Dort reichte ihm ein Diener eine noch ungelesene Times. Mit der Lektüre dieses Journals befasste sich Phileas Fogg bis um 3:45 Uhr und mit der des Standard bis zum Dinner. 6:10 Uhr erschien der Herr wieder im Salon und vertiefte sich in die Lektüre des Morning Chronicle. Eine halbe Stunde später betraten verschiedene Mitglieder des Reformclubs den Salon. Es waren die Kollegen Herrn Foggs, die gleich ihm zu den passioniertesten Freunden des Whist-Spieles zählten. Der Ingenieur Andrew Stewart, die Bankiers John Sullivan und Samuel Fallenton, der Bierbrauer Thomas Flanagan und der zum Vorstand der Bank von England gehörende Walter Roth. »Nun, Roth«, eröffnete Thomas Flanagan die Unterhaltung, »wie steht's denn mit der Diebstahlgeschichte?« »Hm«, versetzte Andrew Stewart, »die Bank wird eher geldlos sein.« »Im Gegenteil, ich hoffe«, nahm Walter Roth das Wort, »dass wir den Urheber dieses Diebstahls fassen werden. Amerikas und Europas gewandteste Polizeikommissare sind nach allen wichtigen Häfen geschickt worden. Es dürfte dem fraglichen Monsieur also schwer werden, zu entschlüpfen.« »Aber besitzt man denn eine Personenbeschreibung des Spitzbuben?«, fragte Andrew Stewart. »Übrigens ist es gar kein Spitzbube«, versetzte Walter Roth ernsthaft. »Wieso? Ein Mensch, der 55.000 Pfund in Banknoten entwendet hat, soll kein Spitzbube sein?« »Im Morning Chronicle steht, er sei ein Gentleman.« Diese Äußerung wurde von keinem Geringerem getan als von Phileas Fogg. Der Fall, von dem hier die Rede war und den die verschiedenen Zeitungen des britischen Königreiches mit Eifer erörterten, war vor 3 Tagen, am 29. September, geschehen. Ein Bündel Banknoten, 55.000 Pfund, war vom Tisch des Hauptkassierers der Bank von England gestohlen worden. Allen denen, die ihre Verwunderung darüber aussprachen, wie sich ein solcher Diebstahl so leicht habe ausführen lassen, gab der zweite Direktor der Bank, Herr Walter Roth, nun den Bescheid, dass der Kassierer in diesem Augenblick gerade dabei gewesen sei, eine Quittung über 3,5 Schilling auszustellen und dass man die Augen doch nicht überall haben könnte. Es muss hier erwähnt werden, dass dieses bewunderungswürdige Institut, das die Welt als Bank von England kennt, auf Ansehen und Würde des Publikums weitgehend Rücksicht zu nehmen schien. Hier sah man weder Aufseher noch Drahtgitter. Gold, Silber und Banknoten lagen für jeden greifbar da, der den Fuß in das Bankgebäude setzte. Wer könnte die Rechtschaffenheit eines Menschen anzweifeln, den sein Weg hierher führte? Am 29. September jedoch, als die über dem Kassenraum befindliche prachtvolle Uhr den Dienstschluss verkündete, war die Bank von England um 55.000 Pfund erleichtert worden. Sobald der Diebstahl bekannt geworden war, wurden die gewandtesten Detektive nach den wichtigsten Hafenplätzen beordert, wie Liverpool, Glasgow, Havre, Suez, Brindisi und New York. Eine Belohnung von 2.000 Pfund vor Augen, nebst einer Provision von 5% des geretteten Betrages. Bis zu den Ergebnissen, die durch die sofort begonnene Untersuchung gewonnen werden sollten, wurde den Kommissaren Weisung erteilt, alle ankommenden und abreisenden Passagiere aufs Schärfste zu kontrollieren. Am 29. September hatte man tagsüber einen elegant gekleideten Herrn von sehr vornehmen Auftreten in dem Saal bemerkt, wo der Diebstahl stattgefunden hatte. Die Nachforschungen hatten eine ziemlich genaue Personenbeschreibung ergeben. Sie wurde alsbald allen Geheimpolizisten Großbritanniens mitgeteilt. Wie man sich denken kann, bildete das Ereignis das Stadtgespräch in London und ganz England. Walter Roth mochte schon deshalb nicht an dem Ergebnis der Nachforschungen zweifeln, weil ja die ausgeschriebene Belohnung den Eifer und die Klugheit der Polizeibeamten ganz erheblich anspornen musste. Aber sein Freund Andrew Stewart wollte darin durchaus nicht einer Meinung mit ihm sein. Die Diskussion wurde also unter den Herren weitergeführt, die sich jetzt an einen Whist-Tisch gesetzt hatten. »Ich behaupte«, meinte Andrew Stewart, »dass die Chancen günstig für den Spitzbuben stehen.« »Wohin soll er denn Ihrer Meinung nach fliehen?« erwiderte Rolf. »Das ist nicht meine Sache«, versetzte Andrew Stewart. »Aber schließlich ist die Erde doch groß genug.« »Das war sie ehemals«, bemerkte Herr Fogg. »Wieso ehemals? Ist die Erde etwa kleiner geworden?« »Ohne Zweifel«, antwortete Walter Ralph. »Ich bin derselben Meinung wie Herr Fogg. Jedenfalls erscheint die Erde kleiner, seitdem man sie 10-mal schneller als vor 100 Jahren umrunden kann. Dadurch werden die Nachforschungen in dem Fall, der uns beschäftigt, wesentlich beschleunigt.« »Aber dem Spitzbuben wird die Flucht auch erheblich erleichtert.« »Sie sind am Spiel, Herr Stewart«, sagte Phileas Fogg. Der ungläubige Stewart ließ sich aber nicht überzeugen. »Also, weil man die Reise um die Welt jetzt in 3 Monaten macht.« »In 80 Tagen bloß«, bemerkte Phileas Fogg.
»Allerdings in 80 Tagen, meine Herren«, bekräftigte John Sullivan, »seitdem die Linie Rothal-Allahabad auf der Halbinsel Ostindien eröffnet worden ist. Hier haben wir übrigens die Aufstellung im Morning Chronicle. London, Suez, durch den Mont-Cenis-Tunnel und über Brindisi, Eisenbahn und Dampfschiff, 7 Tage. Suez, Bombay, Dampfschiff, 13 Tage. Bombay, Kalkutta, Eisenbahn, 3 Tage. Kalkutta, Hongkong, Dampfschiff, 13 Tage. Hongkong, Yokohama, Japan, Dampfschiff, 6 Tage. Yokohama, San Francisco, Dampfschiff, 22 Tage. San Francisco, New York, Eisenbahn, 7 Tage, New York, London, Dampfschiff und Eisenbahn, 9 Tage. Macht zusammen 80 Tage.
»Was, in 80 Tagen?« rief Andrew Stewart. »Aber schlechte Witterung, Schiffbrüche, Entgleisungen und so weiter nicht mitgerechnet?«
»Alles mitgerechnet«, versetzte Phileas Fogg.
»Auch wenn die Hindus oder die Indianer die Schienen aufreißen«, rief Andrew Stewart, »wenn sie die Wagen plündern, die Reisenden skalpieren?«
»Alles mitgerechnet«, sagte Phileas Fogg.
»In der Theorie haben Sie recht, Herr Fogg, aber in der Praxis?«
»In der Praxis auch, Herr Stewart.«
»Das möchte ich doch erst sehen.«
»Machen wir uns auf die Reise.«
»Davor bewahre mich der Himmel«, rief Stewart. »Aber ich wette 4.000 Pfund, dass eine Reise unter solchen Bedingungen ganz unmöglich ist.«